HR Info. Wissenswert.
Schwarze Löcher sind geradezu geisterhafte Objekte im Weltraum. Man kann sie nicht erblicken, aber anhand ihrer Wirkungen kann man ihre Existenz belegen. Eine ihrer Wirkungen sind Gravitationswellen. Wellen, die den Raum verändern, die ihn gewissermaßen stauchen. Zu unserer Alltagserfahrung passt das absolut nicht. Da ist der Raum um uns herum unveränderlich. Aber den Physikern ist es gelungen, solche Stauchungen tatsächlich nachzuweisen. Faszinierend. Mein Name ist Karl-Heinz Wellmann. Es ist die Physiksensation dieses Jahres. Im Februar wurde der erste experimentelle Nachweis von Gravitationswellen bekannt gegeben. Die Fachwelt war verzückt, denn die allgemeine Relativitätstheorie von Albert Einstein war damit eindrucksvoll bestätigt. Doch noch aus einem zweiten Grund war die Entdeckung wichtig. Gravitationswellen können nämlich bislang unbekannte Details enträtseln über kosmische Extremereignisse. Hören Sie dazu Frank Grotelüschen, fachlich korrekt und zugleich allgemeinverständlich.
Ladies and gentlemen, we have detected gravitational waves. We did it.
Donnerstag, 11. Februar 2016. Auf einer Pressekonferenz in Washington verkündet ein Physikerteam eine wissenschaftliche Sensation. Die erste Gravitationswelle ist gefunden. Endlich. Jahrzehntelang hatten Forscher in aller Welt danach gesucht, hatten Rückschläge hingenommen und sich mit Fehlalarmen blamiert. Doch nun ist klar, sie sind keinem Phantom hinterhergejagt, sondern einem realen Phänomen. Ein Phänomen, das bereits Albert Einstein postuliert hatte, und zwar in seiner allgemeinen Relativitätstheorie von 1915. Damals eine physikalische Revolution, ein neues Bild der Gravitation, sagt Domenico Giulini, Physiker an der Universität Hannover.
Einstein erklärt die Gravitationswirkung dadurch, dass die Geometrie von Raum und Zeit selber am dynamischen Geschehen teilnimmt.
Laut Einstein krümmt eine Masse den Raum und die Zeit um sich herum. Dadurch können seltsame Phänomene auftreten, so kann Licht von schweren Himmelskörpern abgelenkt oder sogar verschluckt werden. Alles Effekte, die Physiker längst beobachtet haben. Nur ein Phänomen fehlte noch, Einsteins letzte Prophezeiung, wenn man so will.
Die Gravitationswellen sind eine Konsequenz seiner allgemeinen Relativitätstheorie. Wenn man dann die Einsteinschen Feldgleichungen löst, fallen Gravitationswellen sozusagen automatisch heraus,
sagt Carsten Danzmann vom Albert-Einstein-Institut in Hannover. Prallen irgendwo im Weltall zwei riesige Massen aufeinander, müssten sie winzige Dellen in Raum und Zeit schlagen, ähnlich wie ein Stein kleine Kräuselwellen in einen spiegelglatten See schlägt. Die Dellen in der Raumzeit rasen dann mit Lichtgeschwindigkeit durchs All, so will es Einsteins Theorie. Allerdings dürften sie nur winzig sein. Einsteins Berechnungen sagen unmessbar winzig.
Er hat tatsächlich sogar eine Veröffentlichung geschrieben und eingereicht, in der er versucht hat nachzuweisen, dass die Gravitationswellen nur mathematische Artefakte dieser Lösung seiner Feldgleichungen sind und dass sie nicht im wirklichen Sinne existieren. Sein Papier wurde übrigens von Physical Review abgelehnt. Daraufhin war er so erbost, dass er nie wieder in seinem Leben dort irgendetwas veröffentlicht hat.
Zunächst hielt es die Fachwelt mit Einstein. Es schien unmöglich, Gravitationswellen jemals beobachten zu können.
Und es war erst in den 50er Jahren, dass theoretisch gezeigt wurde, dass Gravitationswellen Energie transportieren und diese Energie auch in einem Detektor deponieren können. Und damit war klar, dass man sie auch würde nachweisen können.
Doch ebenso klar war, die Bewegung eines Sterns würde nie und nimmer reichen, um messbare Gravitationswellen zu erzeugen. Es müssten schon kosmische Gewaltakte sein, schwarze Löcher, die mit enormer Wucht kollidieren, oder eine Supernova, ein explodierender Riesenstern. Nur sie dürften so starke Gravitationswellen erzeugen, dass Detektoren überhaupt eine Chance hätten, sie aufzuschnappen. Den ersten Anlauf unternahm in den 1960er Jahren der US-Physiker Joe Weber. Er experimentierte mit metergroßen Zylindern aus Metall.
Heute wissen wir, dass die Empfindlichkeit dieser Zylinder um viele Zehnerpotenzen zu schlecht war, um Gravitationswellen detektieren zu können.
Die Fachwelt war enttäuscht. Doch dann, in den 1970er Jahren, stießen die US-Astronomen Russell Hulse und Joseph Taylor auf einen indirekten Beweis, sagt der Physiker Luciano Razzola von der Universität Frankfurt.
Hulse und Taylor were lucky enough to find Die Astronomen Russell Hulls und Joseph Taylor hatten ein System mit zwei Sternen entdeckt, die sich gegenseitig umkreisen. Als sie dieses System näher untersucht hatten, bemerkten sie, dass sich die beiden Sterne immer enger umkreisen. Einsteins allgemeine Relativitätstheorie bietet dafür eine Erklärung. Die Sterne kommen sich immer näher, weil sie Gravitationswellen aussenden und dadurch Energie verlieren. Dieses Ergebnis stimmte uns zuversichtlich, dass Gravitationswellen tatsächlich existieren.
This is giving us a lot of confidence that gravitational waves exist and are emitted.
Also machten sich die Physiker erneut auf, Gravitationswellen direkt aufzuspüren und entwickelten eine raffinierte Apparatur. Das Prinzip? Zwei Laserstrahlen werden im rechten Winkel zueinander losgeschickt. Wo sie sich kreuzen, überlagert sich ihr Licht. Dadurch entsteht ein Hell-Dunkel-Muster. Wird nun einer der Strahlen von einer Gravitationswelle gestaucht, muss er einen kürzeren Weg zurücklegen und das Muster verschiebt sich, was sich äußerst genau messen lässt. Nur, um empfindlich genug zu sein, braucht es riesige Anlagen. Die größten stehen in den USA. Die Laserarme der beiden LIGO-Detektoren sind jeweils 4 Kilometer lang. In den ersten Jahren, von 2002 bis 2011, registrierten die Lauscher noch rein gar nichts. Doch dann wurden die Detektoren aufgerüstet und mit besserer Messtechnik bestückt. Kaum eingeschaltet empfingen die Anlagen am 14. September 2015 das entscheidende Signal, die erste Gravitationswelle überhaupt.
Es hat einige Zeit gedauert, bis wir uns sicher genug waren, das zu veröffentlichen. Und dann am 11. Februar 2016 haben wir die Entdeckung bekannt gegeben.
Eine nobelpreiswürdige Entdeckung, meint Carsten Danzmann aus Hannover.
Dieses Signal ist eine glänzende Bestätigung der allgemeinen Relativität. Schöner hätte man es eigentlich nicht machen können, wie aus dem Lehrbuch.
Am 15. Juni die erneute Erfolgsmeldung. Die LIGO-Macher präsentierten ein zweites Signal. Die Detektoren hatten es Weihnachten 2015 registriert. Ebenso wie das Signal vom September stammt es von zwei schwarzen Löchern, die in großer Entfernung zur Erde zusammengestoßen sind. Schwarze Löcher sind winzig, aber unfassbar schwer, zigmal schwerer als die Sonne. Ihr Zusammenprall war so wuchtig, dass dabei, zum Glück für die Physiker, messbare Gravitationswellen entstanden. Doch die Bestätigung von Einstein ist erst der Anfang, sagt LIGO-Direktor David Reitze.
What's really exciting is what comes next.
Das wirklich Aufregende kommt erst jetzt. So wie Galileo vor 400 Jahren das erste Teleskop zum Himmel richtete und damit das Kapitel der modernen Astronomie aufschlug, so haben wir nun das Fenster zu einer völlig neuen Methode aufgestoßen, zur Astronomie mit Gravitationswellen.
Nicht nur, dass Einstein eindrucksvoll bestätigt war. Er hatte die Gravitationswellen ja einst postuliert. Mit den Signalen haben die Physiker plötzlich einen einzigartigen Einblick in das Tun und Wirken von schwarzen Löchern, jenen unvorstellbar kompakten Himmelskörpern mit einer Schwerkraft so gewaltig, dass sie sogar Licht verschlucken. Aber wie es in der Forschung nun mal ist, kaum ist eine grandiose Entdeckung gemacht, drängen sich schon die ersten Fragen auf. Etwa für Zvi Piran, Astrophysiker an der Hebräischen Universität Jerusalem.
Where did these two massive black holes came from?
Woher kamen diese beiden massiven schwarzen Löcher? Denn dass ausgerechnet zwei Löcher dieser Größenordnung kollidieren könnten, darüber war zuvor kaum spekuliert worden. Und jetzt fragen wir uns alle, wie hat sich ein solches System aus zwei schwarzen Löchern dieser Größe bilden können?
How a binary system of two such black holes forms?
Das eine schwarze Loch war 29 Mal, das andere sogar 36 Mal schwerer als unsere Sonne. Bislang hatten die Forscher angenommen, solche Extremgebilde hätten eigentlich nur im frühen Universum herumgespukt, vor mehr als 10 Milliarden Jahren. Waren die beiden Löcher also schon seit Jahrmilliarden durchs All gegeistert, bevor sie verschmolzen?
The second question, which is also very puzzling, is that this object was seen.
Und da wäre noch eine zweite, ebenso rätselhafte Frage. Schon am ersten Tag, nachdem die LIGO-Detektoren angeschaltet worden waren, hatten sie das Ereignis registriert. Das bedeutet entweder, dass LIGO unverschämtes Glück hatte, oder dass solche Kollisionen öfter passieren. Und es gibt auch schon Gerüchte, dass LIGO bereits weitere solche Ereignisse beobachtet hat.
Fast sieht es so aus, als würden im All ständig schwarze Löcher aufeinander donnern. Manch ein Theoretiker vermutet sogar schon, solche allgegenwärtigen Löcher würden hinter der rätselhaften dunklen Materie stecken, die die Galaxien zusammenzuhalten scheint wie ein unsichtbarer Klebstoff und nach der die Physik schon seit Jahrzehnten fahndet. Doch ob die schwarzen Löcher wirklich so häufig sind, können nur neue Messdaten verraten. Und die, sagt Alessandra Buonanno vom Albert-Einstein-Institut in Potsdam, werden bald kommen.
Wir warten schon gespannt darauf, dass LIGO nach einer erneuten Umbaupause bald wieder loslegt. Diesmal wird das Experiment ein halbes Jahr lang messen, und zwar mit höherer Messempfindlichkeit. Mit Glück werden wir einige Dutzend neue Ereignisse aufschnappen oder sogar Hunderte.
Und dann könnten sich nicht nur zusammenprallende schwarze Löcher durch ihre Gravitationswellen verraten, sondern auch andere kosmische Extremisten. Zum Beispiel kollidierende Neutronensterne, so heißen die kleinen, aber überaus massiven Überreste ausgebrannter Riesensonnen.
During the last stages of the spiral, before the two neutron stars get closer to each other and then they merge.
Kurz bevor zwei Neutronensterne verschmelzen, sollten wir aus dem Gravitationswellensignal Informationen darüber gewinnen können, wie diese Neutronensterne aufgebaut sind. Das wird die einzige Möglichkeit sein, etwas Genaues über diese Himmelskörper herauszufinden, über ihre Beschaffenheit, ihre Größe, ihre Masse.
What is their radius? What is their mass?
Man kann sich das vorstellen wie unsere Sonne, von der Masse her ungefähr, ein bisschen mehr, auf die Größe von 10 Kilometern im Radius zusammengepresst.
Sagt der Bremer Physiker Norman Girlebeck.
Zum Teil wissen wir einfach nicht, was der Zustand der Materie ist. Das ist das Spannende von Neutronensternen.
Mit den Gravitationswellen wollen die Forscher nun neue Details herausfinden über die rätselhaften Sternenleichen, sagt Luciano Razzola aus Frankfurt.
Schaut man sich die Gravitationswellen an, die beim Zusammenstoß zweier Neutronensterne entstehen, dann kann man herausfinden, wie diese Sterne im Detail zusammengesetzt sind. Es ist wie ein Fingerabdruck. Jeder Typ von Neutronenstern wird dem Gravitationswellensignal einen anderen Abdruck hinterlassen.
Die Gravitationswellendetektoren könnten auch das Rätsel der Gammastrahlenausbrüche klären helfen. Das sind extreme Explosionen am Rande des Universums. In einem Sekundenbruchteil setzen sie so viel Energie frei wie eine Galaxie in einem ganzen Jahr. Stecken dahinter vielleicht zusammenprallende Neutronensterne?
Eine offene Frage, die allerdings allmählich einer Klärung näher kommt. Die Detektoren, mit denen sich Gravitationswellen messen lassen, sind riesig. Kilometerlange Laserlineale voller Spezialtechnik. Neben LIGO gibt es noch weitere Anlagen. In Italien Virgo, das europäische Gegenstück zum gerade vorgestellten US-amerikanischen LIGO. Und in Deutschland einen Prototyp namens GEO 600. Frank Grotelüschen hat beide Anlagen besucht.
Rute, ein Dörfchen südlich von Hannover. Etwas abseits vom Ort stehen schmucklose Container inmitten von Äckern und Obstbaumplantagen. Nichts lässt vermuten, dass hier ein millionenteures Experiment steht. GEO 600, ein Versuchsdetektor für Gravitationswellen.
Sozusagen den kleinen Bruder von LIGO, aber auch gleichzeitig den Entwickler vieler Technologien, die LIGO so empfindlich und erfolgreich gemacht haben.
Mit seiner Länge von 600 Metern ist GEO 600 schlicht zu klein, um Gravitationswellen aufzuspüren, sagt Christoph Affeld vom Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik in Hannover. Allerdings wurde hier manche der Schlüsseltechniken entwickelt, die bei LIGO zum Einsatz kamen, jenen beiden Riesendetektoren in den USA, die im September 2015 erstmals eine Gravitationswelle registrierten und damit für eine physikalische Sensation sorgten. Eine dieser Schlüsseltechniken ist ein Metallgestell groß wie ein Kühlschrank. Darin hängt ein Spiegel an einer Art Mobile, einer Konstruktion aus mehreren Pendeln.
Ja, man möchte ja nun kleinste Längenänderungen messen, wirklich mikroskopisch kleine. Und ein Pendel gibt dann einfach eine Isolation gegenüber seismischen Störungen, gegenüber äußeren Einflüssen, Straßenverkehr, ein Zug, der vorbeifährt.
Züge und Autos lassen den Boden vibrieren und stören die Experimente. Die Spiegelaufhängung kann die Vibrationen weitgehend dämpfen.
Diese Spiegel, das sind die Endpunkte unserer Messstrecke,
sagt Affelds Kollege Hartmut Grote. Läuft eine Gravitationswelle durch den Raum, so verändert sie dort die Abstände. Das ist das Prinzip der Detektoren, die man als hochpräzise Laserlineale bezeichnen könnte. In zwei Vakuumrohren flitzt Laserlicht hin und her. Sie sind senkrecht zueinander angelegt und jeweils 600 Meter lang, deshalb GEO 600.
Und wenn so eine Gravitationswelle durch diese Messstrecke läuft, dann wird im Takt der Welle diese Strecke ein ganz kleines bisschen kürzer und wieder länger. diese Längenänderung messen wir mit Laserlicht, was zwischen diesen Spiegeln hin und her geschickt wird.
Die Erschütterungen aus der Umgebung sollen abgefangen werden, damit die Verzerrung des Raums deutlich zutage tritt. Grote zeigt auf das Modell im Stahlgestell. Jetzt erkennt man die Details.
Der eigentliche Spiegel hängt an einem Pendel, was wiederum an einem Pendel hängt, was wiederum an einem Pendel hängt. Also wir haben hier drei Pendelstufen hintereinander. Man kann sagen, wenn hier ein Elefant vorbeiläuft, würde der Spiegel das nicht merken.
Der Trick mit den Pendeln hat so gut funktioniert, dass man die Technik seit einiger Zeit auch bei LIGO in den USA einsetzt. Vorher gab es da nur eine Pendelstufe, jetzt sind es vier. Der Erfolg durchschlagend.
Ja, so eine Pendelaufhängung mit vier Stufen, die kann einen Faktor von 10 Millionen filtern an Bodenbewegungen. Das hat auch den großen Fortschritt gebracht bei den Advanced LIGO-Detektoren jetzt, die jetzt viel empfindlicher geworden sind.
Jetzt gehen Grote und Affel zu einem anderen Container, dem größten von allen.
Ja, wir gehen jetzt hier in das Herzstück der Anlage, Geo 600. Wir müssen uns jetzt hier Überschuhe anziehen. Wir halten alles besonders sauber, damit unsere schönen Spiegel nicht schmutzig werden.
Dann rüsten sich die beiden mit Brillen aus. Spezialmodelle, klobig und schwer.
Die Brillen sehen doch ganz hervorragend aus.
Das ist eine Sicherheitsmaßnahme gegen die Laserstrahlung. Und diese Brillen schützen uns halt sehr effizient davon.
Noch eine Tür und wir stehen im Labor. Mannshohe Stahltonnen und jede Menge Spezialoptik. Grote zeigt auf eine schwarze Box, groß wie ein Kleiderschrank. Darin steckt eine weitere Schlüsselkomponente, der Laser. Er funktioniert so gut, dass die Physiker weitere Exemplare gebaut haben. Einsatzort LIGO in den USA.
Der hat eine Ausgangsleistung von 200 Watt. Das ist Weltspitze. Wenn wir eine größere Laserleistung haben, dann können wir genauer messen.
Bessere Laser, bessere Spiegel. Die Fachleute aus Hannover haben zentrale Komponenten zu LIGO beigesteuert und damit einigen Anteil an der Entdeckung der ersten Gravitationswelle im September 2015.
Das kann man tatsächlich so sagen. Es war auch klar, dass die großen Instrumente mit diesen Technologien halt noch empfindlicher werden können, sodass eine Detektion überhaupt erst möglich wird.
We go down to 10 to minus 18 meters.
Wir wollen eine Längenänderung von einem Milliardstel Teil eines Milliardstel Meters messen. Das ist weniger als ein Tausendstel der Größe eines Atomkerns, also eine extrem kleine Größe.
Szenenwechsel. Die Toskana, ein paar Kilometer südöstlich von Pisa. Carlo Bradaschia ist in den Keller eines Laborgebäudes gestiegen und blickt nun ins Innere einer wuchtigen Metallröhre. Er arbeitet am Gravitationswellendetektor Virgo, dem europäischen Pendant zu LIGO in den USA. Die Ausmaße von Virgo sieht man schon im Satellitenbild. Zwei rechtwinklige Arme inmitten von Wiesen und Feldern, jeder von ihnen 3 Kilometer lang, also deutlich länger als bei Geo 600. Carlo Bradaschia ist nach draußen gegangen, vor das Zentralgebäude von Virgo.
From this point we can see the two arms.
Von hier aus können wir beide Arme sehen. Vor uns der Nordarm, eine blaue Röhre, Durchmesser wie ein U-Bahn-Tunnel. Das Ende sehen Sie da hinten, 3 Kilometer entfernt, das würfelförmige blaue Gebäude da. Jetzt drehen wir uns nach links und sehen den Westarm. Der sieht genauso aus.
In den beiden Armen laufen, reflektiert von Spiegeln, Laserstrahlen hin und her. Im Zentralgebäude treffen sie aufeinander.
This is the heart of Virgo.
Im Gebäude geht Bradaschia die Treppe zu einer Galerie hinauf. Von hier oben hat man den besten Überblick.
From here we can see the different vacuum cylinders.
Von hier sieht man mehrere große Vakuumtonnen. Im Betrieb sind sie fast luftleer gepumpt. Insgesamt müssen wir 6000 Kubikmeter pumpen. Dafür haben wir das größte Ultrahochvakuumsystem Europas. In den Tonnen sind Spiegel und Optiken eingebaut. Sie lenken die Laserstrahlen in die Arme des Interferometers.
Laserbeam before introducing it into the interferometer.
Ein Spezialspiegel teilt den Laserstrahl. Die eine Hälfte läuft den Nordarm hinunter und wird an dessen Ende von einem Spiegel reflektiert. Die andere Hälfte läuft in den Westarm.
When a gravitational wave goes through Virgo,
sollte jetzt eine Gravitationswelle durch Virgo laufen, würde der eine Arm gestreckt, der andere gestaucht. Allerdings nur um ein winziges bisschen. Rund um die Uhr schauen wir also nach, ob sich die Länge der Arme für einen Moment ändert.
In einer ersten Ausbaustufe war Virgo bereits von 2007 bis 2011 in Betrieb. Allerdings war die Messtechnik damals noch nicht empfindlich genug, um Gravitationswellen zu messen. Das Einzige, was die Forscher mit ihren Lasersensoren registrierten, war das Grundrauschen der Sensoren. Deshalb entschlossen sich die Virgo-Macher für denselben Schritt wie die LIGO-Physiker in den USA. Sie rüsteten ihre Anlage kräftig auf. Das Kernstück der Renovierung, ein neuer, ein stärkerer Laser.
Wir müssen jetzt weiße Überschuhe anziehen und einen weißen Kittel.
Bradaskias Kollege Hendrich Heidmann steht vor dem Laserlabor, einem fensterlosen Raum im Keller, groß wie ein Klassenzimmer.
Und wir müssen vor allem Laserschutzbrillen anziehen. Jetzt kommen wir ins Laserlabor selber. Sie sehen also zwei optische Tische. Und auf dem ersten optischen Tisch sehen Sie eine Menge Optik. Das sieht sehr konfus aus, aber es hat alles natürlich seinen Sinn. Und das ist der Lasertisch. Und auf dem zweiten Tisch, da kommt dann die ganze Optik hin, die benötigt wird, um den Laserstrahl ins Interferometer zu schicken.
Der alte Laser hatte eine Leistung von 1 Watt. Der neue soll es auf 50, später sogar auf 200 Watt bringen. Den Wettlauf, wer die erste Gravitationswelle aufschnappt, haben die Virgo-Macher verloren. LIGO hatte schlicht einen Vorsprung. Die Anlage in den USA war ein gutes Jahr früher fertig als die in Italien. Doch in den kommenden Monaten soll auch der rund erneuerte Virgo-Detektor loslegen und bald seine erste Gravitationswelle messen. Davon jedenfalls gehen die Experten aus. In ein paar Jahren wird sogar noch ein weiteres Gerät in Japan dazukommen. Dann haben sich die Forscher einen Traum erfüllt. Ein Detektornetz rund um den Globus, das die Gravitationswellen aus den fernen Winkel des Alls höchst detailliert vermessen kann.
Frank Grotelüschen. Von der Erde geht jetzt der Blick nach oben, hinauf in den Weltraum. Auf Lisa Pathfinder schauen wir, auf eine Satellitenmission, die den Weg ebnen soll für einen Gravitationswellendetektor im All.
3, 2, 1, top, allumage.
3. Dezember 2015. Vom Weltraumbahnhof Kourou startet eine Rakete in den Nachthimmel. 2 Stunden später.
En attente de confirmation par le centre de contrôle satellite.
Koppelt sie einen Satelliten ab. LISA Pathfinder, eine achteckige Scheibe, Durchmesser 2 Meter. Seine Mission, ein Test für ein geplantes Gravitationswellenteleskop im All. Projektname LISA. Bislang jedoch gibt es nur bodengestützte Detektoren, Lasersensoren mit bis zu 4 Kilometern Länge, wie LIGO in den USA. Deren Empfangsbereich aber ist beschränkt. Ähnlich wie ein Radio, das nur ein paar Sender empfangen kann und nicht die ganze Bandbreite. Für die Gravitationswellen heißt das?
Von der Erde aus werden wir immer nur die kleinen und leichten Objekte beobachten können,
sagt Carsten Danzmann, Direktor am Albert-Einstein-Institut in Hannover.
Denn erdgebundene Detektoren sind nur für die hohen Töne empfindlich. Wenn man die wirklich großen, mächtigen Objekte im Universum, die superschweren schwarzen Löcher und den Urknall studieren will, dann muss man in den Weltraum und die niedrigen Frequenzen detektieren.
LISA, so heißt das höchst ehrgeizige Projekt der Europäischen Weltraumagentur ESA. Das Konzept?
3 Satelliten, die Laser und Teleskope tragen und dazwischen Millionen Kilometer Weltraum.
Doch die Messtechnik ist anspruchsvoll. Insbesondere müssen die Spiegel, die die Laserstrahlen zwischen den Satelliten hin und her werfen, extrem ruhig in der Schwebe gehalten werden. Ansonsten lässt sich keine zufällig vorbeieilende Gravitationswelle aufschnappen. Also musste eine Testmission die Messtechnik erproben, LISA Pathfinder. Im Inneren des Satelliten sollten 2 würfelförmige Testmassen schweben, ein Laser sollte den Abstand zwischen ihnen messen, und zwar mit extremer Präzision. Nach dem Start im Dezember 2015 hatte der Pfadfinder Anfang dieses Jahres sein Ziel in 1,5 Millionen Kilometern Entfernung von der Erde erreicht. Im Februar 2016 folgte ein heikler Schritt, das Ausklinken der Testmassen aus ihrer Halterung. Die Befürchtung?
Die Testmasse hätte einfach gegen die Wände knallen können,
sagt Gudrun Wanner vom Albert-Einstein-Institut, das maßgeblich an dem Projekt beteiligt ist.
Das war ein zittriger Moment, bei dem wir kräftig gefeiert haben, als es dann gut funktioniert hatte.
Die Messungen konnten beginnen. Um die Satellitendaten zu prüfen, schoben die Forscher wochenlang Sonderschichten.
Es waren aufregende Zeiten, wir hatten viel zu tun, wir haben viele Experimente gemacht. Im Februar haben wir schon gewusst, dass wir auf gute Dinge zusteuern, und im März war das dann schon deutlich klar.
Das bedeutet, LISA Pathfinder funktioniert deutlich besser als gedacht. Erwartet hatte Carsten Danzmann, dass der Lasersensor den Abstand zwischen den schwebenden Testwürfeln bis auf einen Pikometer genau vermessen kann, bis auf 1/1 Millimeter. Es kam viel besser.
8 Pikometer waren gestern und wir messen auf Femtometer genau. Das Laserinterferometer ist ein Faktor von mehreren hundert besser als alles, was wir uns vorgenommen hatten. Lisa Pathfinder ist so empfindlich, dass es detektieren könnte, wenn sich ein Virus auf eine der Testmassen setzt und sie durch sein eigenes Gewicht aus der Bahn lenkt.
Lisa Pathfinder habe seine Mission übererfüllt, sagt Danzmann. Und das bedeutet?
Wir sind fertig, wir können Lisa starten. Im Prinzip brauchen wir nur Geld und den Willen und wir können anfangen.
Ursprünglich war der Start von Lisa für 2034 geplant. Nun würden ihn die Forscher am liebsten vorverlegen auf 2028.
Dellen in der Raumzeit über die Fahndung nach den Gravitationswellen Albert Einsteins berichtete in HR Info Wissenswert Frank Grotelüschen. Und wenn wir Sie neugierig gemacht haben auf weitere Beiträge der Reihe Wissenswert, dann schauen Sie einfach mal in unser Podcast-Angebot auf hrinforadio.de unter der Rubrik Wissenswert. Mein Name ist Karl-Heinz Wellmann.